Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt aus der Bibel für die Predigt heute kommt aus dem 1. Samuel-Buch im 24. Kapitel. Und den lese ich nachher. Lasst uns jetzt beten. Herr, wir danken dir, dass du mit uns zusammen diesen Gottesdienst feierst. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst und wir bitten dich, dass du selber uns aufschließt, was du uns zu sagen hast. Amen. Ihr Lieben, in der Epistel eben, da habt ihr gehört, es ist gut, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern das Böse mit Gutem zu überwinden. Im Evangelium gab es eine ganze Reihe von richtig guten Sätzen, guten Vorsätzen für ein Leben miteinander, fürs Umgehen miteinander. Und ein ganz schönes Beispiel dafür haben wir heute als Predigttext aus der Lebensgeschichte von König David. Damals war er noch nicht König. Und um diesen Text auch einordnen zu können, möchte ich mit euch einen kleinen Gang dahin machen. Was war vorher passiert? Das Volk Israel hat sich einen König gewünscht, so wie die Völker drumherum auch. Und der Prophet Samuel hat gesagt, na ja, König, du bist doch der König Israels, du Gott. Und Gott hat gesagt, das ist richtig, aber wenn sie unbedingt wollen, dann geben wir ihnen einen König. Und er hat Saul ausgesucht. Saul, ein großer Kerl, der hat richtig was hergemacht. Toller König, der hat ordentlich losgelegt und hat irgendwann gegen die Amalekiter gekämpft, hat auch gewonnen, aber hat sich nicht an Gottes Vorgaben gehalten. Und dann hat Gott gesagt, das ist nicht der Richtige. Wir brauchen einen neuen. Und hat Samuel losgeschickt, den Propheten, um einen neuen König zu salben. Und das war kein großer Kerl, der viel hergemacht hat, sondern noch ein relativ kleiner Junge, David. Den hat er gesalbt, aber König war er noch nicht. Erstmal vorbereitet. David wird an den Königshof gerufen, weil Saul ganz schwer mit seinem Gemüt zu tun hat. Ob er depressiv war oder einfach nur schwer jähzornig, weiß man nicht. Auf jeden Fall war er ziemlich unausstehlich. Und einer seiner Diener kam auf eine gute Idee. Der hat gesagt, du, wenn du wieder so schlecht drauf bist, vielleicht kann dir Musik helfen. Ich kenne einen, der kann das richtig gut. Und dann haben sie David geholt, von dem wir bis heute so viele Gesänge noch überliefert haben. In der Bibel stehen ganz viele Psalmen von ihm. Und David hat gesungen, seine Lieder gesungen. Und Saul konnte wieder durchatmen. Ihm ging es wieder besser. David hat auch im Heer mitgekämpft, ganz unerschrocken. Man könnte sagen, ziemlich naiv. Er hat gesagt, na, was kann mir denn passieren? Gott ist doch bei mir. Er hat den Riesen Goliath besiegt und auch in anderen Kämpfen das Land Israel verteidigt, sodass das Volk gesungen hat, wenn sie zurück in die Hauptstadt kamen, Saul, unser König, hat 1.000 Feinde besiegt, David 10.000. Das kam nicht gut. Bei Saul kam das gar nicht gut an, hat er nicht gerne gehört. Und dann kam auch noch dazu, dass dieser Sonnyboy David im Sturm die Herzen von Sauls Kindern erobert hat. Jonathan wurde sein bester Freund. Die Tochter von Saul, Michael, hat er geheiratet. Und Saul wusste einfach nicht, was er mit dem Kerl machen soll. Er wollte ihn schon loswerden, aber natürlich wollte er ihn nicht umbringen. Also hat er ihn zum Heerführer gemacht und in den Krieg geschickt. Was ich nicht mache, das sollen die Philister machen. Aber David war einfach nicht klein zu kriegen. Der kam aus dem Krieg immer wieder nach Hause. Und dann hat Saul beschlossen, gut, ich bringe ihn um. So einen Konkurrenten hier im Palast zu haben, das will ich nicht. Und ausgerechnet Sauls Kinder, Jonathan und Michael, retten David und bringen ihn aus dem Palast. Und David ist auf der Flucht. Er haut ab. Der eigentlich Gesalbte hält sich in Höhlen auf, taucht immer mal wieder in Bauernhäusern unter und um ihn sammelt sich so eine ganze Horde. Ja, wie Robin Hood zieht er durch die Lande und Saul kocht. Und jetzt lese ich euch den Predigttext vor. David ging nach En-Gedi und hielt sich in den Bergfestungen versteckt. Als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkam, erreichte ihn die Nachricht: Pass auf, David ist jetzt in der Gegend von En-Gedi. Da nahm Saul 3000 Mann mit sich. Es waren die besten Soldaten aus ganz Israel. Mit ihnen machte er sich auf die Suche nach David, der mit seinen Leuten bei den Steinbockfelsen war. Dort waren auch Pferche für die Schafe. Als Saul an ihnen vorbeikam, sah er eine Höhle und ging hinein, denn er musste sich dringend erleichtern. In der hintersten Ecke der Höhle aber hielten sich David und seine Männer versteckt. Da flüsterten Davids Männer ihm zu: Es ist soweit. Das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Ich gebe deinen Feind in deine Hand. Tu mit ihm, was du für richtig hältst. Da stand David auf, schlich sich heran und schnitt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Hinterher bekam er ein schlechtes Gewissen, weil er Saul den Mantelzipfel abgeschnitten hatte. Daher sagte er zu seinen Männern: Nie und nimmer, das schwöre ich beim Herrn, werde ich Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten, denn er ist der König in Israel, der Gesalbte des Herrn. So wies David seine Leute in die Schranken und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Saul hatte sich erhoben und die Höhle verlassen. Als er schon ein Stück gegangen war, trat David oben aus der Höhle und rief Saul hinterher: Mein Herr und König! Als Saul sich nach ihm umschaute, sank David auf die Knie und verneigte sich. Dann sagte David zu Saul: Warum hörst du auf das Gerede der Leute, die sagen, David habe Böses gegen dich im Sinn? Heute hast du mit eigenen Augen sehen können, dass das nicht stimmt. Als du heute dort in der Höhle warst, hat der Herr dich in meine Hand gegeben. Man wollte mich dazu drängen, dass ich dich töte, doch ich habe dich verschont. Ich habe gesagt, ich werde Saul, meinen Herrn, nicht antasten, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Schau her, mein Vater, was ich in der Hand halte. Hier ist ein Zipfel von deinem Mantel. Ich hätte dich töten können, hab's aber nicht getan, als ich diesen Zipfel von deinem Mantel abschnitt. Deshalb kannst du dir ganz sicher sein, dass ich nichts Böses will und kein Verbrechen begehe. Nie habe ich mich gegen dich gestellt. Du aber jagst mich und willst mir das Leben nehmen. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Er selbst soll dich dafür strafen, was du mir antust. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. So heißt es ja in einem alten Sprichwort: Verbrecher verüben Verbrechen. Ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. Hinter wem ist denn der König von Israel her? Hinter wem jagst du her? Hinter einem toten Hund, hinter einem einzelnen Floh? Der Herr soll Schiedsrichter sein. Er soll zwischen dir und mir entscheiden. Er soll meinen Fall untersuchen und mich vertreten. Er soll mir dir gegenüber zum Recht verhelfen. Als David ausgeredet hatte, fragte Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul begann laut zu weinen. Dann sagte er zu David: Du bist mir gegenüber im Recht, denn du hast Gutes an mir getan, ich aber habe dir Böses angetan. Gerade heute hast du bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast. Du hast mich nicht getötet, obwohl mich der Herr in deine Hand gab. Wenn einer auf einen Feind trifft, lässt er ihn dann in Frieden seinen Weg ziehen? Nein. Du aber hast das heute getan. Der Herr soll dich dafür belohnen, dass du mich an diesem Tag verschont hast. Da hat David seinen Todfeind in einer echt blöden Lage erwischt. Luther versucht es noch zu retten, indem er die blumige hebräische Beschreibung übersetzt. Saul ging in die Höhle, um seine Füße zu decken, also sein Gewand runterzulegen. Er musste halt aufs Klo und ist in diese Höhle gegangen. Und das war die Chance. Völlig wehrlos sitzt da der König von Israel ganz alleine. Und das macht Saul dann später auch so fassungslos. Du hast Gutes an mir getan, ich aber habe dir Böses angetan. Das, was David hier macht, das gibt es eigentlich nicht. Oder eben selten. Wenn du mir blöd kommst, dann kriegst du das zurück. Schlägst du mich, schlage ich dich. Das steckt, glaube ich, ganz schön tief in uns drin. Das kriegt der zurück. Warum sollte ich mir das gefallen lassen? Gute Frage. Nächste Frage. Was kommt dabei raus? Gibst du mir eins auf die Nase, gebe ich dir eins auf die Nase. Das Ergebnis ist im Normalfall, dass zwei Feinde geboren sind. Oder die Schlägerei geht richtig los. Besser wird es durch den Gegenschlag fast nie. Gewalt produziert neue Gewalt. Und dabei ist es ziemlich egal, ob das körperliche oder verbale Gewalt ist. Was soll das jetzt in Israel werden? Es wird gekämpft und zerstört, bis die letzte Geisel befreit ist. Im Gazastreifen gibt es fast nur noch Ruinen. Wie soll da ein friedliches Zusammenleben jemals möglich werden? Was soll aus der Ukraine werden? Da marschiert eine fremde Macht ein, das lässt sich ein anderes Land natürlich nicht gefallen. Und jetzt tritt der Krieg schon so lange auf der Stelle. Es ändert sich eigentlich nichts. Nur die Fronten verhärten sich. Und wie sollen sich Menschen aus diesen Ländern später wieder begegnen? Gewalt mit Gewalt zu beantworten, führt in den allermeisten Fällen dazu, dass der Stärkere gewinnt. Und das ist wirklich nicht erstrebenswert. Wer ein Herz hat für die Schwachen, die am Rande Lebenden, die Belasteten, die Kranken, der kann das nicht wollen. Der einzige Weg ist eigentlich der, den David geht. Er hält dem Angreifer vor Augen, was er tut, und dass er diesen Weg, diese Spirale der Gewalt nicht mitgeht. Mir ist klar, dass das nicht eins zu eins auf die großen Konflikte unserer Zeit zu übertragen ist. Aber auf die persönlichen wahrscheinlich schon. So ein Verhalten hat nicht immer langfristige Folgen. Nachdem das passiert ist, Saul in Tränen aufgelöst, gemerkt hat, was er tut und weggeht, verfolgt er David wenig später schon wieder. Und erlebt fast nochmal das Gleiche. Und dann lässt er David endlich in Frieden. Überwindet das Böse mit Gutem. Überwinden ist auch ein echter Akt. Das kann dauern. Wie bei David. Und es ist genau der Weg, den Jesus gegangen ist, auf den er uns in seine Nachfolge ruft. Gewalt zu entlarven, ja zu brüskieren, indem ich nicht zurückschlage, einen Schritt zur Seite oder zurücktrete. Er ist schon vorangegangen, begleitet uns und ergibt uns Worte und Möglichkeiten für unser Handeln. Und wenn es, aus welchen Gründen auch immer, nicht anders geht, dann würde ich gerne Aikido können. Das ist eine Kampfsportart oder Selbstverteidigung, bei der eine sagenhafte Idee dahinter steckt. Nämlich, dass es immer einen Stärkeren gibt, den ich treffe. Ich kann so toll boxen, wie ich will. Es kann immer einen geben, der kann das noch besser. Und dann habe ich auch nichts gewonnen. Also ist es beim Aikido so, man nutzt die Energie des anderen. Man kann Techniken lernen, wie die Wucht des Angreifers auf ihn zurückgegeben wird. Das kann im großen Bogen passieren oder in einem Punkt. Das kann tatsächlich passieren, wenn einer boxt und man wehrt ihm ab, dass dem, der boxt, die Hand bricht. Oder er im großen Bogen zur Seite fliegt. Ohne, dass der, der sich verteidigt, groß was aufwenden muss. Ich nutze also nur deine Gewalt und gebe sie dir zurück. Und du siehst und merkst, wie bescheuert das war. Eigentlich eine schöne Idee. Lasst uns immer wieder diesen David vor Augen haben, der Böses mit Gutem überwindet. Ich glaube, das geht nur, wenn wir Verbindung halten, Verbindung zu Jesus Christus. Dass wir Gott bitten um Kraft und die passenden Worte oder Gesten. Dass wir Gott bitten für den, der uns Böse entgegenkommt. Nicht für das Böse, sondern für den, der uns Böse entgegenkommt. Der kann sein Verhalten auch ändern. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass das jemand hört und sagt, ja, das klingt schön, aber komm du mal auf unseren Schulhof. Wenn wir damit nicht immer wieder anfangen, dann wird unsere Umgebung zu einem sehr ätzenden Ort. Und wenn wir Bösem mit Gutem begegnen und wir, sind wir mittendrin in der Nachfolge Jesu, bei der er uns nicht allein gehen und handeln lässt. Amen. Und der Friede Gottes, der eben viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.